Human Resources aus dem Norden, der Podcast der Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Human Resources aus dem Norden, dem Podcast der Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein. Mein Name ist Jan Martensen und ich werde heute eine gute halbe Stunde mit einem Experten aus dem Human Resource-Bereich über Erfahrungen, wichtige Trends und Entwicklungen im Bereich des Personalwesens sprechen. Es ist heute ein ganz besonderer Gast und wir freuen uns, dass er bei uns ist. Es ist der Geschäftsführer der Barkhorn GmbH und Co. KG, Gunnar Barkhorn. Moin, moin.
Moin, moin.
Ja, vielen Dank, dass Sie Zeit für uns haben. Wo kommen Sie denn her und was macht Ihr Unternehmen?
Also, ich komme aus der schönen Wesermarsch. Wer genau wissen will, wo das liegt, zwischen Bremen und Bremerhaven, und für die Zyniker, man achte auf die letzten 5 Buchstaben von Wesermarsch, ungefähr dort in der Welt sind wir. Und was macht unser Unternehmen? Wir sind mit 100 Mann ein Metallhandwerksunternehmen. Wir stehen für Stahlbau, Maschinenbau und Metallbau.
Okay, das heißt, ich kann als Privatperson Ihr Kunde sein, aber auch als große Firma.
Als Privatperson müssen Sie sich schon massiv anstrengen, weil wir uns auf Industrie- und Gewerbekunden spezialisiert haben. Also typischerweise arbeiten wir nicht für Privatkunden. Das sind große Ausnahmen.
Das heißt, ich darf mich nur melden, wenn ich wirklich eine sehr, sehr große Treppe mit Geländer versehen möchte.
Etwa in der Form, genau.
Okay, alles klar. Was hat denn Ihr Unternehmen mit Human Resources zu tun?
Was hat unser Unternehmen mit Human Resources zu tun? Schöne Frage. Wir sind jetzt über 80 Jahre alt. Ich vertrete die dritte Generation. Und als ich das Unternehmen 1998, oder da bin ich eingestiegen und 2001 von meinem Vater übernommen habe, da habe ich vorgefunden 11 Handwerksgewerke unter einem Dach. Heute sind es noch 3. Und eine ganz klassische Führungskultur. Also sehr gutsherrenartig, sehr auf den Chef zentralisiert und fokussiert. Und davon ist heute im Unternehmen nichts mehr übrig. Wie man so schön sagt, ich arbeite ausschließlich am und überhaupt nicht im Unternehmen. Und wie das funktioniert, ist eine längere Story, aber ich denke, darüber wollen wir heute sprechen.
Ja, und wir haben dafür ausreichend Zeit. Die Folge heute heißt ja Anders gewinnen, Modern Recruiting in der Praxis. Und ich habe das Gefühl, darüber können wir ganz viel sprechen. Es ist ja eine beliebte Methode von Moderatoren, dass sie durch irgendein Zitat oder eine provokante Behauptung so einen Impuls setzen und ihren Gast so ins Reden kriegen. Und ich habe mir was ganz Perfides überlegt. Ich gebe jetzt einen Impuls, indem ich Sie zitiere, Herr Barkhorn. Sie haben nämlich gesagt, wer dich nicht kennt, kann nicht für dich arbeiten.
Genauso simpel wie einleuchtend. Manch einer glaubt das ja nicht. Speziell, wenn ich mit anderen Handwerksunternehmern spreche und wir reden über soziale Medien und das Engagement in sozialen Medien, kommt häufig, oh nein, keine Lust und das ist so aufwendig und das nervt mich und was soll ich denn noch alles tun? Und es wird aber auch auf der anderen Seite nichts dafür getan, dass das Unternehmen sichtbar ist. Digital sichtbar, meinetwegen auch gerne analog sichtbar. Nur wer glaubt denn heute ernsthaft noch, dass er mit einer Zeitungsanzeige große Sichtbarkeit erreicht? Und der Effekt ist, und das ist einfach eine ganz simple Wahrheit, wenn ich für meine Sichtbarkeit nicht aktiv sorge, dann kennt mich kein Schwein. Und wenn mich kein Schwein kennt, dann kann der unmöglich für mich arbeiten. Wer mich nicht kennt, kann nicht für mich arbeiten. Der muss mich ja erst kennenlernen. So, und ohne Sichtbarkeit kein Kennenlernen.
Welche Gründe gibt es denn noch dafür, dass es so wichtig ist, dass ich meinen zukünftigen Arbeitgeber gut kenne?
Alles Mögliche. Wir haben längst sowas wie den Fachkräftemangel. Ich begreife das eher als den Wechsel der Marktmacht vom Arbeitgeber zum Arbeitnehmer. Und mit dieser Marktmacht entsteht auch eine Mehrverantwortung bei den Arbeitnehmern. Und unter anderem eben auch die Frage, wer soll mein nächster Arbeitgeber sein oder ist der Arbeitgeber, bei dem ich gerade bin, richtig? Und damit muss ich mich auseinandersetzen. Also sollte ich doch sehen, dass ich meinen künftigen oder bestehenden Arbeitgeber möglichst gut kenne. Bei den bestehenden ist das nicht ganz so die Herausforderung. Da bin ich ja schon. Aber wenn ich dann einen Jobwechsel vor mir habe, dann habe ich häufig genug Menschen vor der Nase in Recruiting-Prozessen, wo ich mich frage, bist du hier durch den Zufall gelandet oder weißt du eigentlich, was du hier willst? Also wie gut hast du dich mit uns auseinandergesetzt? Und das, finde ich, ist, wenn ich im Jobwechsel steht, die wichtigste Frage. Also sich erstmal mit dem möglichen neuen Arbeitgeber gründlich auseinandersetzen und dann wieder entdecke ich ganz viele Arbeitgeber, die ihren Beitrag dazu nicht leisten, also wo gar nicht auf der Webseite und ähnlichen Möglichkeiten zu sehen ist, was ist das für ein Unternehmen, welche Werte hat das Unternehmen, wofür steht es, bis hin zu, wie ist denn der Lebens- und Arbeitsraum rund um das Unternehmen. Also solche Dinge finde ich seltenst auf Webseiten von Unternehmen, bei den großen schon. Aber bei den kleineren finde ich das kaum. Da ist mehr der Fokus auf den Verbraucher, auf den Kunden, mehr der Fokus auf, was haben wir für tolle Produkte. Aber den Arbeitsplatz auch als Produkt zu begreifen und den genauso auf seiner Webseite prominent zu platzieren und nach vorne zu heben, das passiert verdammt selten.
Das heißt, die tägliche Arbeit der Belegschaft, aber auch die Werte des Unternehmens und die Begriffe, für die es steht, sollten möglichst authentisch präsentiert werden und also barrierefrei zugänglich sein. Mit welchen Methoden kann man das denn schaffen als Arbeitgeber?
Der Dreh- und Angelpunkt ist eine Webseite. Und dann natürlich der einfache, direkte Kontakt zu den Menschen im Unternehmen. Bei uns finden Sie die meisten in der Führungsposition auf der Webseite präsent mit Foto, mit Telefonnummer, mit Mailadresse, allem, was dazugehört. Als wir damit angefangen haben vor über 20 Jahren, da hieß es dann, um Gottes Willen, dann kommen die ganzen Headhunter und holen denen die Leute weg. Ja, sag ich, wenn dein Laden scheiße ist, schon. Aber wenn die keinen Grund haben zu gehen, dann ist das gefahrlos. Und es ist für interessierte Kandidaten genauso wie für unsere Kunden sehr angenehm, möglichst barrierefrei direkt auf die Menschen zugehen zu können.
Und welche Rolle spielt dabei Social Media, also quasi ausgelagerte Homepages? Welche Rolle spielen die?
Da muss ich erklären, dass ich ursprünglich auf den ganzen Social Media Kram überhaupt keine Lust hatte. Also das ist gar nicht meine Welt. Stehe da nicht drauf. Auf der anderen Seite ist es für das Unternehmen, gerade in der Frage Arbeitnehmer zu gewinnen, unfassbar wichtig. Denn damit gewähren wir ja einen authentischen Blick in unseren Alltag, darin, wie sich das Unternehmen von innen anfühlt. Und weil ich da keine Lust zu hatte, habe ich gedacht, Mensch, Facebook müssen wir auf jeden Fall machen. Das ist eher so Zielgruppe für künftige Monteure, also für unsere normalen Gesellen. Und dann habe ich gedacht, Mensch, dann sollen das auch am besten unsere Gesellen machen. Halte ich mich einfach raus. Bin in die Halle gewetzt, habe ein paar gefragt, hast du Lust für uns unseren Facebook-Kanal zu betreiben? Die Reaktionen waren, ich nenne es mal, gemischt. Also da brauchte es auch erst ein bisschen Vertrauensaufbau, dass ich das ernst meine und dass sie wirklich freie Hand haben und alles machen können, wo sie Lust zu haben. Also es gibt überhaupt keine Redaktion, es wird nichts terminiert, es wird nichts vorgegeben, sondern wir haben eine Handvoll Gesellen, das sind 5 oder 6 Stück im Augenblick und die machen das, weil sie da Bock drauf haben. Die kriegen da auch keine Kohle für, sondern die machen das aus reinem Spaß an der Freude. Und der Spaß kommt eben auch dadurch, dass der Chef immer wieder sich sehr deutlich darüber freut, dass das passiert. Also Lob und Anerkennung ist da die eigentliche Währung, über die wir sprechen. Und diese Aufgabe nennen wir Handy-Scouts, damit das Kind einen Namen hat. Und die berichten halt ganz normal aus ihrem Arbeitsalltag. Und weil Facebook ja nicht reicht, machen wir das Ganze auch noch auf Instagram. Das ist zumindest heute noch das tendenziell etwas jüngere Publikum. Da finden wir eher Schüler und junge Arbeitnehmer. Und das bedienen dann unsere Auszubildenden den Kanal. Und da genauso ohne jede Vorgabe, ohne jegliches Reglementarium, sondern unsere Handy-Scouts haben vollen Zugriff auf den Account und posten, wo sie gerade Bock drauf haben.
Und führt das tatsächlich dann auch dazu, dass potenzielle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich über diese Kanäle auch dann melden?
Ja, das kommt vor. Also die melden sich direkt in Kommentaren über die Kanäle oder aber wählen von dort aus den Gang zu unserer Homepage und stellen fest, ey, das ist ja eine interessante Bude, jetzt gucke ich mir den Laden mal von der offiziellen Seite an und stellen dann fest, dass wir einen sehr üppigen Karriereteil auf der Seite haben, der ist fast so kraftvoll, fast so groß wie die kundenorientierte, die Produktseite. Also das ist fast auf Augenhöhe.
Gibt es denn so eine Art Handy-Knigge auch für die Scouts? Also gibt es so eine festgeschriebene, verschriftlichte oder mündlich abgesprochene Handschlaggeschichte mit, wir benutzen nur die und die Hashtags oder Tabu ist das folgende?
Also es gab eine Diskussion zu den Hashtags, um sich da so ein bisschen abzustimmen. Das ist aber gar nicht so top-down vom Chef gelaufen, sondern das haben die Handy-Scouts untereinander geklärt. Und es gab ganz am Anfang mal so ein DIN A4-Blatt, wo so ein bisschen so die Grundregeln draufstanden, also bei welchen Kunden klar ist, dass es keine gute Idee ist, das Handy zu zücken, wenn das morgen noch unser Kunde sein soll. Oder in dem Moment, wo eine Person als Individuum erkennbar ist, auf dem Foto oder dem Video, dass dann bitte schön mit der Person geklärt wird, ist das für dich in Ordnung, wenn ich das poste, und wenn nicht, dann lasse ich das. Aber das waren eigentlich so billige Selbstverständlichkeiten. Dieses Blatt hat sich sehr schnell erübrigt. Also da braucht es einfach 3 Gramm gesunden Menschenverstand und dann hat sich das.
Gibt es noch andere Wirkungen, die Sie jetzt auf Basis dieser Handyscout-Idee beobachten, außer dass sich Menschen ab und zu mal über die Homepage dann melden und man also dieses Eigenmarketing macht?
Ja, wir merken schon, dass das für hohe Sympathiewerte des Unternehmens sorgt, weil es eben sehr authentisch ist. Also die größte Frage, die unsere Gesellen und Azubis hatten, ich bin ja Handwerker, ich bin kein Schreibwerker, ich habe das nicht so mit Deutsch und Grammatik und Rechtschreibung, wie gehe ich denn damit um? Und da kam dann von mir sehr locker die Aussage, du schreibst einfach so, wie dir der Schnabel gewachsen ist. Du schreibst so, wie du das als richtig empfindest. Und wenn das 100-mal falsch ist, die das lesen, wissen es auch nicht besser. Also entspann dich. Es ist völlig egal. Wichtig ist, dass du mit deiner Botschaft verstanden wirst, ob das Komma an der richtigen Stelle ist, ob man verfluchte Kacke groß oder klein schreibt, ist völlig egal.
So können wir die Folge leider nicht nennen, aber mir gefiel dieser Abschnitt sehr. Vielen Dank. Gibt es andere Bereiche in Ihrem Unternehmen, vielleicht auch tatsächlich aus den letzten Jahrzehnten, die irgendwie ein ähnlicher Erfolg waren, weil Sie einfach mal anderen Leuten vertraut haben?
Das ist Teil des ganzen Unternehmensgustos, also die Art und Weise, wie wir führen. Ich nehme bei allem mich extrem zurück. Es gibt so gut wie keine Regeln im Unternehmen. Es gibt ein paar eherne Prinzipien, die abgeleitet sind aus unseren Werten. Und daran hangeln wir uns entlang. Und es gibt 2 wesentliche Aufgabenstellungen für jeden Einzelnen im Unternehmen. Das eine ist, wir brauchen 100% Fokus aller Beteiligten auf den Kundennutzen. Darauf konzentrieren wir uns. Und wir fragen uns ständig bei allem und jedem, Was hat jetzt der Kunde davon, dass wir da gerade zusammengesessen haben und diskutiert haben? Was hat der Kunde davon, wenn wir dieses oder jenes so oder anders organisieren? Und der Effekt ist, dass man unglaublich viele überflüssige Dinge einfach über Bord wirft, weil man feststellt, der Kunde hat da gar nichts von. Das ist unbedeutend. Das macht uns nur irgendwie schlechter, langsamer, behäbig, kompliziert. Lass den Blödsinn. Und das Zweite ist, wir haben einen hohen Spaß an maximaler Geschwindigkeit. Wir fragen uns bei allem, was wir tun, geht das schneller und wenn ja, wodurch? Und es ist nie die Frage, etwas schneller zu machen, indem wir mehr Druck ins System geben, mehr Energie, mehr Belastung, sondern immer dadurch, dass wir dem System mehr Leichtigkeit, mehr Selbstverständlichkeit geben, dass wir die Reibung rausnehmen, dass wir Wege und Entscheidungen minimieren, also kurz machen. Und dadurch wird das Unternehmen unfassbar schnell. Bei uns entscheiden die Monteure draußen vor Ort quasi alles. Also es gibt keinen Grund, warum Sie Ihren Abteilungsleiter anrufen und fragen, soll ich jetzt dies oder das tun? So ganz simples Beispiel, wenn draußen vor Ort auf der Baustelle die Akkuflex kaputt geht, dann muss er ja den Abteilungsleiter nicht anrufen und fragen, ob er eine neue kaufen darf. Ist doch vollkommen logisch, dass er eine neue braucht. Was soll denn der Abteilungsleiter anderes tun als nicken? Und diesen Blödsinn, den haben wir einfach abgeschafft, dass sich da nochmal für die Rückversicherung jemand praktisch das Votum des Abteilungsleiters holen muss. Und das gilt für die ganze Organisation. Jeder entscheidet jederzeit das, was er nach eigenem Ermessen für den Moment für richtig hält. Das immer entlang unserer Werte und Prinzipien und immer mit dem Fokus auf den Kundennutzen und maximale Geschwindigkeit. Und dann braucht man nicht mehr steuernd eingreifen.
Das bedeutet aber, Sie ziehen jetzt nach 2 Jahrzehnten den Mitarbeitern mehr Vertrauen als andere Unternehmen. Das Fazit, das hat sich gelohnt.
Ja, 100%. Also weil jeder Kontrollaufwand wegfällt. Und zwar nicht, weil erst die Mitarbeiter ihre Vertrauenswürdigkeit beweisen mussten und dann habe ich so zögerlich die Tore aufgemacht. Nee, andersrum wird ein Schuh draus. Erstmal davon ausgehen, alle Menschen sind gut, alle wollen was Gutes fürs Unternehmen gemeinsam erreichen. Und ich kann mit dem bisschen, was dann schief geht, einfach gut leben. Das ist ein Witz gegenüber dem sonstigen Kontrollaufwand, den man hat.
Das wäre nämlich auch meine Anschlussfrage gewesen. Ist es denn oft schiefgegangen in den letzten 20 Jahren? Oder eben, Sie sagen ja, es war ein Witz.
Ja klar geht das oft schief und das kostet auch Geld. Aber die Alternative, zum Johnny Controlletti zu werden und alles haarklein in Regeln zu packen, ist viel teurer. Wir sehen nur diese Kosten nicht. Das ist der Unterschied. Wir sehen, wenn etwas abhanden gekommen ist, weil Schwund im Lager ist oder ähnliches, aber wir sehen nicht, was es uns kostet, dass da Heerscharen von Lageristen auf das Material aufpassen, sich aufspielen wie die kleinen Könige an der Lagerluke und ohne saubere Begründung kriege ich meinen Bohrer nicht. Was das an Geld kostet, das ist viel, viel teurer als die zwei Bohrer, die versehentlich bei uns aus dem Regal bei unserem Mitarbeiter im Hobbykeller gelandet sind. So what? Und da muss man einfach mal betriebswirtschaftlich drauf gucken. Und obendrein ist die Stimmung viel geiler. Das ist ja noch ein ganz anderer Effekt, dass die Leute viel mehr Leichtigkeit haben in dem, was sie tun. Deswegen ist Klauen noch lange nicht in Ordnung. Ich möchte nicht missverstanden werden. Aber mit dem, was trotzdem verloren geht und mal nicht sauber läuft, kann ich viel besser leben, als dass ich meine, ich muss das auch alles kontrollieren und in Ordnung halten. Das ist ganz pures Pareto, 80-20. 80% gehen gut, 20% gehen nicht gut. Und um diese 20% nicht gut gehen auch noch in den Griff zu bekommen, müsste ich 80% mehr Aufwand leisten. Macht keinen Sinn. Ist betriebswirtschaftlich bescheuert.
Und es ist fürs Karma-Konto natürlich auch schön, wenn man weiß, dass die Mehrheit der Mitarbeiter einen eben nicht beklaut, weil man ihnen vertraut.
Ja, nicht nur das, sondern auch, wenn Sie mit jemandem sprechen und sagen, ich setze mein Vertrauen in dich. Und darauf kommt es an, für den gemeinsamen Erfolg. Dann sind ja die Motive, dem zuwiderzuhandeln, sehr gering. Wer das nicht so empfindet, da funktioniert Scham nicht. Und was auch wichtig ist, ist die Frage, wie wird mit dem Unternehmensgewinn umgegangen? Also wir teilen bei uns ja nicht nur alle Informationen, damit alle Entscheidungen geteilt werden können. Das ist das Wichtigste. Ne? Sie dürfen, wenn Sie Entscheidungen in die breite Masse bringen, dürfen Sie Informationen nicht mehr geheim halten. Gar keine. Weil die Qualität einer Entscheidung ist immer abhängig von der Qualität und Menge der Information. So, also ist erstmal alle Informationen offen, damit jeder alles entscheiden kann. Und wenn alle alles wissen und alle alles entscheiden, dann haben sie auch einen berechtigten Anteil am Gewinn. Folglich geht ein Drittel unseres Betriebsergebnisses an die Mannschaft. So, wenn jetzt da einer was klaut, dann klaut er gar nicht so sehr mir was, sondern er klaut auch seinen Kollegen was. Und wenn ich das schon nicht mitkriege, die Kollegen kriegen das mit. Und damit reinigt sich das System von selbst.
Das heißt, ich vermute, Ihre Mitarbeiterfluktuation ist auch recht gering.
Ja, ich stolper immer bei dem Begriff. Ich muss mich immer konzentrieren, was andere darunter verstehen. Nein, also wir hatten jetzt letzte Woche erst unsere Sachbearbeiterin im Einkauf. Da haben wir das 40-jährige Jubiläum gefeiert. Ich meine, die Firma ist jetzt knapp über 80 Jahre alt. 40-jährige Jubiläen haben wir mindestens einmal im Jahr. Meistens mehrfach. 25-jährige Jubiläen, das wird so freundlich zur Kenntnis genommen und es gibt so einen lockeren Spruch, der sagt, die Probezeit endet nach 15 Jahren. Also so viel zur langfristigen Sicht. Wir hatten mittlerweile auch jetzt schon den 8. Mitarbeiter, der 50 Jahre voll gemacht hat. Also Fluktuation, ja, gibt es, aber wenn wir so eine hohe Ausbildungsquote hätten, also ein Viertel unserer Mitarbeiter ist in Ausbildung und dadurch haben wir, weil wir über Bedarf ausbilden, eine künstlich erhöhte natürliche Fluktuation. Wenn wir die mal rausaddieren, dann haben wir fast keine. Das ist vielleicht ein Mitarbeiter im Jahr, der uns mal verloren geht und das auch immer aus guten Gründen. Und in der Regel helfen wir diesen Menschen auch dann in seine nächste Entwicklungsstufe. Also wir sehen ja nicht immer für alle das passende Angebot. Manchmal entwickelt sich jemand weiter und braucht dann eine Firma, die ihm das nächste passende Angebot machen kann. Und dabei unterstützen wir immer sehr gerne und sehr wertfrei.
Herr Barkon, wir haben hier ja nicht nur die schöne Tradition, unsere Gesprächspartner mit eigenen Zitaten zu provozieren, in dem Fall ihnen zu schmeicheln, sondern wir fragen auch immer gegen Ende des Gesprächs, etwas zum Thema Google-Schlagworte. Das mache ich mit Ihnen jetzt auch. Wenn Sie also eine Google-Suche irgendwie vorbereiten für das HR-Wesen Ihres Unternehmens und dafür drei Begriffe reinsetzen dürfen, welche wären das?
Das ist gar nicht so einfach. Freiheit ist, glaube ich, etwas, was auf unser Unternehmen als Begriff extrem gut passt. Spaß. Also wir haben schon verdammt viel Spaß im Unternehmen. Das wäre nicht fair, wenn man das geheim hält. Also das sollte auch da aufploppen. Und das Dritte, ich glaube, ehrliche Arbeit ist ein wichtiger Begriff. Und in allen Sichtweisen, wie man diese beiden Worte ehrliche Arbeit betrachten kann. Also wir sind immer ehrlich miteinander. Das, was wir im Handwerk leisten, ist eine ehrliche Arbeit, weil das Ergebnis sichtbar ist. Es fühlt sich auch für die Leute so an, denn das, was sie nachher gemacht haben, ist sichtbar. Das ist was Haptisches. Und ja, es ist anstrengend. Es ist auch wirklich ehrlich arbeiten. Also das ist nicht so, dass das so ein 9-to-5-Bürojob ist, wo ich ganz erschöpft bin nach der 10. Tasse Kaffee, sondern das ist schon körperlich belastend für die Leute. Und insofern ist, glaube ich, ehrliche Arbeit ein sehr treffender Begriff.
Ja, schön. Sie bieten aber ja auch noch andere Ausbildungsplätze an oder Arbeitsplätze an als am Bohrer, ne? Sie decken ja auch noch ein paar andere Dinge ab.
Ja. Das stimmt. Wobei wir relativ schlank sind. Also unsere Administration bietet gar nicht so viele Arbeitsplätze. Das ist ein bisschen Sachbearbeitung, das ist Abteilungsleitung, das ist Werkstattmeister. Da rennen zwei im Lager rum, die betreiben das Lager wie ein Supermarkt, sorgen also immer dafür, dass genug Ware da ist. Der Rest, wie ein Supermarkt so ist, funktioniert im Selbstbedienungssystem. Tatsächlich sogar übrigens mit so klassischen Wanzel-Einkaufswagen gehen unsere Monteure da durch, bedienen sich und bezahlen an der Kasse mit der Auftragsnummer. Also auch solche Jobs gibt es. Also wer gerne Lagerist ist im Sinne eines Einzelhändlers, der ist bei uns nicht verkehrt. Weil unsere Monteure sind für unsere Lageristen ihre Kunden. Also ja, dann klar gibt es auch diese Jobs. Aber der Schwerpunkt ist schon, das sind schon Metallbauer und Feinwerkmechaniker, die bei uns die große Mehrheit ausmachen und die einfach mit einer wahnsinnigen Lust am Schaffen von einem sichtbaren Ergebnis an die tägliche Arbeit gehen.
Und Sie hatten vorhin ja gesagt, Sie arbeiten hauptsächlich am Unternehmen und nicht im Unternehmen. Das heißt, Sie müssen ja auch das große Ganze irgendwie immer im Blick haben. Bilden Sie sich denn selber jetzt auch immer noch fort oder ist die Firma fertig?
Die Firma ist nie fertig. Also wir werden oft so ein bisschen als Fackelträger zum Stichwort New Work gehandelt. Und dann wird auch immer gefragt, Mensch, wie lange habt ihr denn gebraucht, damit dein Unternehmen so als Humanunternehmen dort ist, wo es jetzt ist? Und dann sage ich, keine Ahnung, wie lange wir brauchen werden. Weil es hört nie auf. Also man ist immer mittendrin und immer auf der Reise. Und deswegen ist es auch zwingend erforderlich, dass ich mich ständig fortbilde. Das tue ich auch. Ich setze mich gerne und viel mit Mastermind-Gruppen auseinander, diskutiere endlos mit anderen Unternehmern darüber, wie sie Dinge sehen, wie sie Dinge gestalten, was ich davon lernen kann. Und ansonsten habe ich einen durchaus krassen Verzehr an Büchern und vor allen Dingen Hörbüchern. Also es gibt nicht einen Meter, den ich mit dem Auto fahre, wo ich nicht ein Hörbuch höre. Und das schon seit jetzt 30 Jahren. Und da kommt einiges an Stoff zusammen. Und ich habe ganz am Anfang mehr Romane gehört. Also die letzten 25 Jahre würde ich sagen, ausschließlich Sachbücher. Und da habe ich einen sehr, sehr harten Durchsatz. Also das ist schon viel Stoff, was da in den Kopf geht. Und so die aktuellen Lieblingsautoren, die anderen, den Hörern vielleicht auch so ein bisschen auf unseren Weg helfen. Das ist sowas wie Lars Vollmer, der hat so ein schönes Buch geschrieben, wie sich Menschen organisieren, wenn ihnen niemand sagt, was sie tun sollen. Oder alles von Simon Sinek, am besten finde ich Gute Chefs essen zuletzt. Also das sind so ein paar Buchtipps. Ich könnte jetzt also wahrscheinlich die nächste halbe Stunde noch Buchtipps raushauen. Da muss man sich von einem zum anderen selber hangeln. Aber es gibt unfassbar viele wirklich gute Bücher zu diesem Thema der Organisation.
Das ist tatsächlich etwas, das wir immer wieder im Gespräch mit Playern hören, dass sie sagen, dass es einfach ganz, ganz wichtig ist, sich auch offen zu zeigen für neue Begriffe und neue Trends. Sie haben jetzt gerade gesagt, Sie sind auch in Mastermind-Gruppen. Können Sie das vielleicht für die Hörerinnen und Hörer noch mal kurz aufdröseln, was genau das bedeutet?
Na klar, also um das begrifflich zu klären, mal heißt das Mastermind, mal heißt das Brain Trust. Am Ende des Tages ist es immer eine Gruppe von Unternehmern, meistens zwischen 5 und 15, die sich regelmäßig treffen, die sich sehr, sehr offen, komplett nackig machend austauschen. Nackig, also nicht vom Textil her, sondern was Zahlen und Daten und Fakten über das Unternehmen angeht. Und die dann mit sehr offenem Visier sich ständig darüber austauschen, was machst du, wie machst du Dinge, welche Erfahrungen sammelst du mit was, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, wie siehst du die Welt, wie kann ich lernen, die Welt ähnlich zu sehen. Das ist eigentlich der Inhalt und darum geht es. Wir Unternehmer müssen uns viel, viel mehr ausschließlich unter Unternehmern austauschen, denn dass Angestellte oder auch Familienangehörige eine andere Sicht auf die Welt haben, weniger risikobezogen denken und handeln, ist ja ganz klar. Also brauchen wir den Austausch mit Unternehmern ganz intensiv.
Das bedeutet, ich habe eventuell den wichtigsten Tipp zur Sanierung meines Möbelgeschäfts bekommen von einem Floristen.
Ja, absolut. Absolut. Im Gegenteil, das ist sogar die Keimzelle von Innovation. Die meisten Innovationen heutzutage sind nicht, ich sitze auf dem Stein tagelang und mir geht die gelbe Glühbirne über dem Kopf an, sondern Innovation entsteht durch Austausch mit anderen und dass ich dann in der Lage bin, transzendentes Wissen anzuwenden. Das heißt, der hat eine Lösung in seinem Floristengeschäft und das passt für mein Möbelhaus, wenn ich es ein bisschen adaptiere und umbaue und schon habe ich ein neues Serviceprodukt. Also das ist so entsteht Innovation. Ja.
Und abschließend dazu, uns läuft die Zeit für diese Folge etwas davon, geben Sie unseren Hörerinnen und Hörern den Ratschlag, die Hörbücher in Gänze zu hören oder soll man auf doppelter Geschwindigkeit die Zusammenfassung reinprügeln?
Nein, also Blinkist ist eine tolle Idee, um andere Hörbücher zu entdecken, aber bitte immer unbedingt ganz hören. Also das ist ja intellektuelle Bulimie im Turbogang. Und das ist Unfug. Also nee, im Gegenteil. Sogar mit Pausen hören, also zwischendurch auch mal aussetzen, dann wieder reinhören, doppelt hören, also nochmal hören. Also es gibt die sehr, sehr guten Hörbücher, habe ich mindestens alle, die da sind, 5, 6 Mal gehört und entdecke jedes Mal was Neues. Nee, Zeit lassen ist das Rezept und nicht maximale Geschwindigkeit.
Das ist auch das Rezept, das wir jetzt bei diesem Podcast anwenden müssen, denn wir werden uns vertagen. Wir beide und unsere Produzentin Frau Lübker, wir werden uns nämlich in der nächsten Folge widersprechen müssen und wollen, denn wir haben die beiden großen Themen Bewerbung in ihrem Unternehmen und auch wie ihre, Praktika-Liturgie abläuft in ihrem Unternehmen noch überhaupt nicht berührt. Und das wäre doch sehr schade, wenn wir diese beiden interessanten Blöcke nicht behandelten. Und dann verraten wir in der nächsten Folge auch noch ein bisschen mehr, wo man ihre Firma findet und packen, glaube ich, für diese Folge in die Shownotes schon mal die Homepage rein. Herr Barkhorn, wir sprechen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank für dieses wirklich sehr angenehme Gespräch.
Der Podcast der Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein. Wir bieten Entwicklung, wir bieten Lösungen.